Okay, hallo Thomas.
Ich grüße dich.
Lächeln nicht vergessen, wenn man hier reinkommt in diesen Termin. Aber das klappt ja schon mal ganz gut
für uns.
Ich grüße dich, herzlich willkommen zu Spotlight Ausbildung, einer weiteren Ausgabe. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit dir, lieber Thomas.
Danke, und ich freue mich wirklich wieder dabei zu sein. Das ist mir immer eine Freude mit dir.
Jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, und wir unterhalten uns recht häufig, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall zumindest mal monatlich, habe ich manchmal so das Gefühl, eigentlich hätte man jetzt hier aufzeichnen müssen, weil da kommen immer ganz schlaue Sachen dabei raus, habe ich das Gefühl. Und denke immer so, das hätte jetzt ein Podcast sein können.
Ja, du, vielleicht gehen wir dazu mal über, und du zeichnest immer auf und machst dann daraus so kleine TikTok-Häppchen.
Ja, das klingt interessant. Und dann haben wir uns beim letzten Mal gedacht, das Thema war eigentlich so spannend, über das wir uns unterhalten haben, daraus könnte man wirklich eine eigene Folge machen. Und ich sage euch auch gleich mal das Thema. Das Thema ist nämlich, wenn Enterprise auf Startup trifft. Und dazu haben wir uns ziemlich lange ausgetauscht.
Vice versa, ja.
Und dazu haben wir uns ziemlich lange ausgetauscht in einem privaten Gespräch, sage ich mal. Und haben gedacht, okay, das war doch super spannend. Das würde tatsächlich vielleicht auch Mehrwert liefern für andere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit diesem Thema beschäftigen. So sind wir drauf gekommen.
Ja, und gleich umgesetzt, gehört auch dazu.
Ins Machen kommen. Da sind wir doch ganz hands-on und sind da recht flott unterwegs. Lieber Thomas, wir haben uns ja schon mal in einem Webinar getroffen und haben da auch eine ziemlich ausführliche Vorstellungsrunde gemacht. Deswegen wäre das okay, wenn wir jetzt an dieser Stelle darauf verzichten würden?
Na klar, außerdem kann man ja heute immer ganz nett und lieb gemeint sagen, stalk me, ne? stalk mich in dem positiven Ansatz, ne? Gib halt den Namen in Google ein oder in ChatGPT oder was auch immer für eine KI oder eben auf LinkedIn, und da hat man ja alles.
Absolut, deswegen auch Empfehlung, gerne mal machen und mal auschecken, was der Thomas schon so alles vorzuweisen hat. Das ist echt einiges, also total spannend. Und ja, da würde ich auch irgendwie gleich mit meiner ersten Frage mal irgendwie reinstarten. Und zwar, ich glaube, es ist kein Geheimnis, du kommst, kann man auch, glaube ich, so sagen, aus einem Konzernumfeld. Also hast jahrzehntelange Konzernerfahrung sammeln dürfen in deiner Vergangenheit. Und was mich interessieren würde, was war eigentlich so dein erster Berührungspunkt, was Startups angeht? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ist da irgendwas so total hängen geblieben, so das, der erste Moment? Oder kannst du uns da ein bisschen abholen?
Ja, war gar nicht der Begriff Startup. Weil die Frage ist ja, wie kommst du darauf, das dann zu tun? Sondern ich bin wahnsinnig neugierig. Und liebe das zu lernen und bin auch einer der Verrückten, der sozusagen beim Zähneputzen schon Podcasts hört, so ungefähr. Und habe selber Jugendforsch gemacht und habe da auch ein paar Preise gewonnen und bin dann über die Zeit immer sozusagen mit dem Thema, was bewegen junge Menschen und was haben die so für Ideen, bis dann auch in späteren Entwicklungen mal das Rheinische Führungskolleg auftauchte, kann man auch mal googeln. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wo wir, und das existiert heute noch, viele, viele Jahre so am Ende des Studiums, Master und auch vielleicht jemand, der noch einen Doktor machen will, junge Menschen begleitet haben auf dem Weg, was machen sie denn jetzt nach dem Studium, was ist gut für sie, wofür entscheiden sie sich und solche Dinge. Daraus entstand auch so dieses Thema Mentoring. Ich bin ja auch im The Mentoring Club aktiv. Also dieses Thema junge Menschen, Ideen, was auf die Straße bringen, sich wo einbringen. Und eigentlich war das dann nur konsequent, dass dann, als das ganze Thema Startups aufkam, mich das da auch hinzog. Weil das ist ja so der Kumulationspunkt aus, was mache ich denn jetzt? Ich packe was an, ich komme ins Machen, ich bewege was. Aber so lange gibt es das Thema Startups ja noch gar nicht, sodass also die absolute Begegnung dann erst stattfand, als ich 22 beim Alligator mit eingestiegen bin, wo es dann extrem konkret wurde, also und sich diese Dinge, die vorher schon passierten, sozusagen im Startup kumulierten. Und macht das heute ja mit sehr viel Freude.
Absolut. Und du begleitest ja dann jetzt in deiner jetzigen Rolle sozusagen bei Alligator verschiedene Startups auf dem Weg hin, erfolgreich zu werden. So auch uns tatsächlich bei Talent2Go, und gibst da immer super wertvolle Insights. Also ich zehre da auch immer davon, aus unseren Gesprächen irgendwie Informationen mitzunehmen und irgendwie, ja, so ein bisschen diese Konzerndenke da ein bisschen reinzukommen. Ne? Ich habe auch Konzernerfahrungen sammeln dürfen in der Vergangenheit, aber deine Erfahrungen sind dann doch schon ein bisschen ausgeprägter in verschiedenen Rollen und so weiter, finde ich immer super interessant. Und da treffen manchmal so ein bisschen die Realitäten aufeinander, oder? Ich weiß nicht, wie du das
aber
siehst.
Aber wie? Aber deswegen eingangs vice versa. Und das schätze ich ja auch in dem Startup-Umfeld so, dass mit einer gewissen Blauäugigkeit im positiven Sinne gemeint. Also es ist genau das, was ich schätze, ne? Dass eben diese bestimmten Erlebnisse im Umgang mit Konzernen oder so, die ja nicht vorhanden sind und man dann sagt, ja, dann mache ich mal, ne? Dann so ein Lernprozess eben einsetzt und man sich wie man so sagt, die Hörner abstößt, weil man dann plötzlich merkt, oh mein Gott, das ist ja ziemlich komplex, das ganze Thema. Und das ist eben auch so ein Feld, wo ich sage, Mensch, ich will gar nicht bremsen, wenn ich mit den Startups dann bei diesen Themen arbeite, sondern ich will sie einfach sozusagen erfolgreicher machen, indem man genau in diesem Moment sagt, guck mal, das wird auf euch zukommen. Darauf stellt euch ein. Und das ist einfach, dass natürlich Konzerne, die über einen langen Zeitraum, ja, sonst wären sie kein Konzern, sich entwickelt haben, bestimmte feste Strukturen, Prozesse, Abläufe haben. Und von denen weichen sie in aller Regel nicht ab. Die sind auch bei allen großen Unternehmen ähnlich. Also ich sage immer, gehen wir in so einen Sale-Prozess mal ruhig rein. Ne? Startup möchte in einen Enterprise hineinverkaufen. Dann gibt es da immer meinetwegen so etwa 10 verschiedene Touchpoints. Und die sind in allen Unternehmen, sind es vielleicht mal 8. Ja, aber weniger dann nicht. Und die sind auch alle gleich. Das unterscheidet sich immer nur, welcher Touchpoint kommt in welcher Reihenfolge. Und wie intensiv und aufwendig ist der Touchpoint. Aber der kommt immer. Einfach so schnell jetzt das ist, wenn du dann dich dahin wendest, dann hast du mit dem Fachbereich zu tun, das hast mit dem Einkauf zu tun. Dann hast du mit Data Security zu tun, dann hast du mit Legal zu tun, mit AGBs eventuell, mit den Verträgen, die du schließt. Dann hast du IT. Einbindung, hast du IT-Sicherheit, dann hast du Compliance. Also du hast eine riesige Menge an Touchpoints.
Und kleiner Disclaimer, es handelt sich nicht immer nur um einen Termin, der gerade genannt, sondern häufig stecken da ja auch nochmal super viel Energie drin, die man da reingeben muss in diesen Prozess.
Genau. Und wenn man jetzt mal, jetzt blenden wir hier so virtuell mal diese Glühlampe ein, ja, sagen wir, Idee, und darauf müsst ihr euch halt einstellen als Startups, vor allen Dingen auch in euren Salesplanungen, denn da ist ja immer ganz schnell dann auch in den Pitch-Decks schon ganz früh, ich brauche doch bloß 3 Enterprises, dann habe ich schon einen Wert meines Unternehmens, und ich sage, bis du die hast, bist du pleite. Ja, wieso? Na, weil einfach der Sales-Zyklus, also bis du dann wirklich eine Unterschrift hast. Und jetzt erzähl du mal, ja, was war euer längster bei einem Enterprise, was war so der längste?
Habe ich ziemlich präsent, ehrlicherweise. Da reden wir von Jahren, ehrlicherweise. Ne? Also vom Erstkontakt bis zur finalen Unterschrift sprechen wir da von mehreren Jahren. Und das ist ein ganz schön intensiver Prozess. Also kann ganz schön intensiv sein. Also ist jetzt nicht so, dass man kontinuierlich die kompletten 3 Jahre immer an diesem Thema gearbeitet hat. Es gab dann halt Ups und Downs und dann gab es auch mal Kommunikationspausen, wo man sich...
Dann kommt der Klassiker, ne? Also der Urlaub.
Absolut.
Dann sind in diesem Projektteam, und das sind ja nicht 2, da ist immer irgendeiner im Urlaub. Wenn du noch 2 Bundesländer hast, die hintereinander Urlaub haben, hast du irgendwie in der Sommerzeit 6, 8, 9 Wochen Pause.
100%. Und dann sitzt man hier so als Startup und denkt und scharrt so mit den Hufen und denkt, wann geht's denn da weiter? Und hat, weiß Gott, was für Gedanken, warum es nicht weitergeht. Ach, die haben uns schon abgeschrieben. Ach, das geht nicht weiter. Und plötzlich aus dem Nichts kommt dann wieder eine Nachricht. Hey, okay, wir würden jetzt gerne weitermachen. Also das sind halt all diese Themen, die schon auch anspruchsvoll sind, die teilweise auch ein bisschen nerven können, ehrlicherweise, so ein bisschen aus der Startup-Sicht, ne, weil man ja gewohnt ist, schnelle Entscheidungen treffen und das muss vorwärts gehen und man möchte irgendwie Gas geben. Und dann wird man an manchen Stellen ein bisschen ausgebremst, aber das gehört dazu, da muss man sich ein Stück weit dran gewöhnen.
Ja.
Deswegen finde ich es auch schön, sozusagen.
Gewöhnen, aber auch wirklich. Erfolg hat auch viel mit einer gewissen Routine, mit einem Prozess zu tun. Und auch beim Startup, also dieser Mix aus be flexible und komm ins Machen, aber auf der anderen Seite auch was antizipieren, nämlich genau so, wie tickt der Enterprise-Kunde, wie muss ich mich auf ihn einstellen und wie kann ich immer auch gleich ich bin ja so ein Freund von tu was, Lessons learned. Ne? Also am besten jeden Abend sozusagen, wenn man Enterprise-Termine hatte, das Team zusammen, so was können wir jetzt wieder für nach vorne lernen. Weil, was ich sagte, die Touchpoints sind immer dieselben, die Themen sind immer dieselben. Das heißt, wenn du dann vorbereitet bist und sagst, die ganzen Learnings habe ich jetzt gezogen, ne? Ich mache nicht jedes Mal beim Enterprise-Kunden dasselbe wieder und so weiter, sondern ich schaffe mir Muster, Master. Ich schaffe mir eine Datenbank, dass ich sage, jetzt kommen die wieder mit ihrer Data Security, ne? Ja, zack, 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 so machen wir das. Dann kann man auch, und das ist wichtig, ich nenne das ja immer, kommt vor die Welle, oder be in the driver's seat. Viele Startups lassen sich dann von dem Enterprise-Kunden vor sich hertreiben. Nein, du kannst auch in einem solchen Prozess in driver's seat kommen und Geschwindigkeit erzeugen, indem du eben antizipativ weißt, ah ja, jetzt kommt Data Security, ne? Und dann sag, pass mal auf, so und so und so haben wir schon, ne? Oder das findest du hier im Datenraum, guck dir das an. Versus, oh Gott, wir brauchen jetzt wieder eine Woche, wir müssen das erstellen, ne? Ja, habt ihr aber schon dreimal gemacht.
So ist es ganz am Anfang, ne? Dass man sozusagen dann ins Schwitzen kommt und denkt, oh Mist, da habe ich ja noch gar nichts oder da haben wir noch nichts und dann anfängt sozusagen die Dokumente da aufzubereiten, vorzubereiten und dann zu versenden. Und irgendwann, und so sehe ich es auch, ich sehe es auch genauso wie du, man muss halt entsprechend vorbereitet sein und alles, optimalerweise alles griffbereit in der Schublade haben. Vielleicht nicht alles, weil es kommen auch immer wieder neue Themen hinzu, ne?
Das macht ja dann den Salz in der Suppe aus. Aber ich meine wirklich, wenn wir jetzt vertiefen würden, das Thema Data Security, das gibt nur 10 relevante Fragen für ein Enterprise, was Data Security betrifft. Ende. Ja, also da gibt's keine 15. Natürlich gibt's mal auch eine andere, die überraschend ist. Genau das, was da,
wir hatten es vor kurzem, da hieß es dann Cyber Defense Team. Ne? Also das war dann auch mal wieder was Neues für uns, was ich dann so gelesen habe und dachte so, oh, jetzt geht's ans Cyber Defense Team. Finde ich total spannend. Ja, wir sind ja auch ein IT-Produkt, deswegen haben wir natürlich auch ganz häufig da mit den entsprechenden Fachabteilungen zu tun. Aber da waren wir auch schon gut aufgestellt, sage ich mal.
So. Und dann sind wir wieder bei so einem Thema Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Natürlich könnt ihr als Startup nicht für alle Detailfragen den Experten irgendwo haben und ihr könnt euch noch, und keiner kann sich das erlauben, dann gleich wieder den nächsten 500-Euro-Schein zu zucken, weil er irgendeinem Berater da 5 Fragen stellt und dann sind wieder 500 Euro weg, sondern eben Netzwerk, Netzwerk, wo man dann eben schnell diese Dinge aufsatteln kann. Und an der Stelle auch zum Beispiel bei dem ganzen Thema Datensicherheit und so weiter, ein Riesentrend zurzeit, der sich auch immer mehr stabilisiert und manifestiert, ist, die großen Konzerne wollen die Daten nicht mehr außerhalb Europa, das ist schon größer gezogen, am liebsten in Deutschland haben. Das heißt also, wenn ich ein Produkt anbiete, was eben softwarebasiert und so weiter ist, kümmert euch gleich drum. Wenn ihr sagt, das liegt irgendwie bei Amazon oder das liegt bei Google irgendwo in den USA, habt da voll die nächsten Probleme schon wieder auf der Uhr. Die großen Konzerne koppeln sich immer mehr von den Themen ab und gibt ja inzwischen auch 1-2 Initiativen von großen Unternehmen in Deutschland, eben eine deutsche Cloud. Ja, deswegen mache ich Anführungszeichen, ob das jemals realistisch ist. Aber doch viele Themen eben nach auch deutschen Governance-Regeln zu handhaben. Das ist ganz klar. Stellt euch darauf ein, dass wenn mit dem Enterprise arbeitet, dass er auch die Flexibilität hat, im Zweifel darauf umstellen zu können.
100%. Deswegen, das war auch eins so der Learnings bei uns. Also wir haben da relativ früh schon mit angefangen, beziehungsweise sind direkt auf deutsche Server gegangen, ISO-zertifizierte Server. Und das war auch einer unserer Gamechanger am Ende des Tages, wenn man das so sagen kann. Wann gab es bei uns sozusagen den Turning Point, wo es angefangen hat, etwas schneller zu gehen? Und das war am Ende des Tages tatsächlich die ISO 27001-Zertifizierung. Also wir hatten das Zertifikat in unseren Händen und haben es, ich weiß es noch ziemlich genau, am 23.12. erhalten, also kurz vor Weihnachten sozusagen, hatten wir dann unser Schreiben in der Hand. Und irgendwie dann gefühlt ab dem 1.1. des Folgejahres ging es dann richtig los, ne? Weil man das dann immer präsentieren konnte. Und das hat sozusagen uns viele Abkürzungen beschert, wenn man so will.
Ja, ganz zentrales Thema, wenn wir auch wieder beim Thema Enterprise sind. Ein Enterprise oder auch, ich sag mal, ein börsennotiertes Unternehmen ist ja so unter Beobachtung. Umso größer, umso mehr, dass diese Konzerne sich das überhaupt nicht erlauben können, irgendeine Zertifizierung oder irgendetwas nicht zu haben selbst und es von Lieferanten egal, und da interessiert die überhaupt nicht, ob du Startup bist, zu fordern. Und deswegen macht es da durchaus Sinn, sich eben darauf auch einzustellen gleich und zu sagen, was wäre denn, genau wie du sagst, finde ich ein super Beispiel. Das ist dann jetzt mal im positiven Sinne ein Brandbeschleuniger. Ja, also jetzt, wir wollen hier nichts abfackeln, aber das ist ein schönes Bild. Ne? Auf einmal hast du die ISO-Zertifizierung und das Selling geht gleich viel, viel schneller. Plus, dass da auch ein Enterprise keinen Unterschied macht, wer auf der anderen Seite sitzt. Und denen völlig egal ist, dass du gar nicht vielleicht die Leute hast, das Know-how hast, um hier eine ISO-Zertifizierung prozessual und inhaltlich durchzuziehen, das interessiert die nicht, sondern das sind K.O.-Kriterien. Hast du, bist du drin, hast du nicht, korrekt, bist du raus.
Ja. Häufig schon genauso festgestellt, ja.
Ja, also gehört das eben auch zu einem soliden Sales-Prozess, den man ja auch ein bisschen vordenken muss. Du kannst ja nicht immer sozusagen nur in der Learning-Kurve sein, indem du aus jedem Call irgendwas mitnimmst und dann was änderst, sondern antizipativ zu sagen, okay, so sind die, und dann eben die Dinge eben auch schon vorausschauend schaffend, weil immer Burnrate. Ja, also genau das. Halt mal 5 Enterprise-Kunden, die dir meinetwegen nachher auch ein MRR bescheren, like hell, halt die mal 2 Jahre lang am Laufen. Kannst du mal ausrechnen. Wo kommt das Geld her?
100%. Wenn man sich nur darauf fokussiert, ist es schwierig, ne? Wenn die Teil des Modells sind, okay. Jetzt haben wir gerade, ich habe ein Beispiel gebracht, was mehrere Jahre gedauert hat. Ne? Es gibt sicherlich auch positive Beispiele. Gibt es irgendwas, was dir so in Erinnerung geblieben ist, was diesen, also wir haben gerade schon gesagt, durch den Prozess führen, im Driver Seat sein, vorbereitet sein, das kann natürlich so einen Sales-Prozess beschleunigen. Gibt es sonst noch weitere Dinge, außer im Driver-Seat sein und auf alles vorbereitet sein, was so ein Prozess beschleunigen kann? Hast du da noch weitere Insights oder Best Practice?
Ja, also der wichtig ist natürlich, relativ früh in den Sales-Prozessen auch rauszubekommen, sind sie Startup-minded oder nicht? Also es gibt einfach Enterprises, die sagen, my way or highway, ist mir egal. Ne? Kleine Unternehmen sozusagen dann auch mit allem überziehen, mit dem sie auch ein anderes Enterprise-Unternehmen, wenn das in einer Kundenbeziehung wäre, überziehen. Dann muss man sich das genau angucken, weil an sowas kann man sich eben auch aufrauchen. Und dann muss man als Startup wirklich die Entscheidung treffen, tue ich mir das an und kann ich es mir überhaupt antun? Weil ich einfach, habe ich die Manpower dazu, habe ich eben genau das nochmal zurück zum Netzwerk. Deswegen zu dem Driver Seat Netzwerk gehört sicher auch dazu. Weil es gibt natürlich auch Enterprises, die sagen, ja, ich weiß schon, ihr seid ein Startup. Na, und dann werden die von bestimmten knallharten Regeln nicht abweichen natürlich, aber sie machen einem dann, sind dann schon bereit, einem das Leben leichter zu machen.
Also das heißt, du hast das Gefühl, es gibt auch, also was heißt, du hast das Gefühl, du hast die Erfahrung gemacht, dass es auch Unternehmen gibt, die dann schon, denen schon bewusst ist, dass am anderen Ende des Tisches ein Startup sitzt und eben, ja, Startup-Herausforderungen hat am Ende des Tages. Ist ja schon ein Unterschied, ne? Ob ich mit einem x-beliebigen Lieferanten spreche, der irgendwie, mit dem ich schon eine langjährige Lieferantenbeziehung habe und aufgebaut habe, der vielleicht auch vermeintlich ein bisschen größer ist und da, im späteren Stadium, oder einem Startup. Also sind ja grundlegend zwei verschiedene Dinge. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da eben kein Unterschied gemacht wird, ne? Sondern dass die Erwartungshaltung ist, okay, wir sind hier der große Big Player und wir haben jetzt hier unterschrieben und jetzt springt alle gerne mal ganz schnell. Weiß nicht.
Also hängt ein Stück natürlich davon ab, wie heiß sie auf euer Produkt sind. Und wie immer, wie begehrt seid ihr sozusagen outstanding in der Lösung, jetzt übertreibe ich wieder ein bisschen, dann habe ich schon erlebt, dass Unternehmen bereit waren, sozusagen selbst zu unterstützen. Ja, das ist uns schon klar, ne? Ihr seid ja ein Startup, aber es ist so toll, was ihr da macht, und dann manchmal sogar helfen. Und sagen, ja komm, da greifen wir euch unter die Arme und wie, ihr habt noch keine sauberen AGBs. Ne, auch so ein Klassiker, ne? Man geht schon mal in den Verkauf und dann merkt man irgendwie nach einem halben Jahr verhandeln, kommt dann der Jurist an den Tisch und sagt so, jetzt hätte ich gerne mal eure AGB, und dann dann wird der Gründer so sinnbildlich rot in der Videokonferenz und sagt irgendwie, ja, die schicke ich dir morgen und eigentlich denkt er, oh mein Gott, scheiße, wo kriege ich die her? Ne? Dann geht das los. Also habe ich auch schon erlebt. Denn nur an dem kleinen Thema AGB für einen Juristen, der jetzt, übertreibe ich mal, ja, sein Leben lang AGB macht, ist AGB gar nichts. Im Rechts, ich sag mal, im Rechtsraum ist das Thema AGB ein Standardprodukt. Da fragt dich der Jurist, der sich damit in- und auswendig auskennt, der stellt dir 10 Fragen, na, und dann drückt er auf den Knopf und dann hast du 2 Stunden später saubere AGBs. Da hat man zwar manchmal 10, 20 Seiten, je nach Schriftgröße in der Hand, aber davon sind gefühlte 85% Standardsätze und 15% Anpassung. Na, da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber gutes Beispiel dafür, na, der Gründer ist nahe dem Herzinfarkt, wo kriegt er denn jetzt bis morgen 9 Uhr seine AGBs her? Und er denkt an diese 20 Seiten. Und der Jurist, der da der Experte ist, wie gesagt, macht das in ein paar Minuten, nachdem er dir 10 saubere Fragen gestellt hat. Also das sind so Dinge, wo dann Unterstützung schon da war. Oder auch bei Zertifizierungen habe ich auch schon erlebt. Klar, die Zertifizierung brauchen wir. Aber dann redet mal mit unserem Zertifizierungsexperten. Konzerne haben ja auch dafür ihre eigenen Leute. Mhm. Na, und solche Dinge. Das ist schon, aber ich sage auch ehrlich, eher die Ausnahme als die Regel. Ja.
Thomas, ich erinnere mich an eins meiner ersten Vertriebsgespräche bei Talent2Go und das war gleich ein potenzieller Enterprise-Kunde. Der Deal hat am Ende nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen, was auch manchmal okay ist. Ne? Frage Nummer 1, was würdest du einem Startup-Gründer oder einer Gründerin raten vor so einem ersten Konzern-Meeting? Also ich weiß noch, ich war super nervös. Ich war irgendwie top vorbereitet, aber trotzdem super nervös. Weiß nicht, gibt es irgendwie Dinge, auf die man achten sollte, weil man ja aus seiner, ich weiß nicht, ich hocke dann da auch oder irgendwie lässt sich in einem Hoodie oder so, keine Ahnung, also es sind so manchmal so Äußerlichkeiten, also gibt es irgendwas, wo du sagst, darauf bitte achten bei einem Konzernmeeting, das ist wichtig, oder sollte man sich da gar nicht verbiegen lassen als Startup-Founder, was ja auch manchmal so eine Möglichkeit sein kann, ne?
Also ganz sicher sind die Zeiten vorbei, wo man vorher etwas übertrieben gesagt jetzt genau geguckt hat, wo geht man denn hin und aha, ich bin bei der Bank, also lieber blau, ne? Lieber 2-Reiher, mach mal noch die Weste dazu, ne? Nehmen wir noch die Manschettenknöpfe und eine schöne Krawatte, aber bitte nicht zu grell. Also da sind wir ja Gott sei Dank weg. Ich will das nicht ausschließen, dass es sowas auch noch alles gibt, aber da sind wir weg. Ja. Aber trotzdem muss man einfach natürlich sagen, wer sitzt mir gegenüber? Mhm. Also das Erste ist natürlich immer wirklich eine vernünftige kleine Research. Wer wird denn auf der anderen Seite sitzen? Gott sei Dank haben wir heute so viel Social-Media-Plattformen, dass man in aller Regel ja auch was findet über seinen Gesprächspartner. Wie ist der, wie lange ist der da? Ne? Ist der nur in dem Konzern gewesen? Dann weiß man schon, naja, so. Also, dass man da natürlich sich da ein bisschen ein Bild macht, sich darauf einschätzt. Und da bleibe ich natürlich schon dabei. Also, ich kann nicht im Schmalträger-T-Shirt da sitzen und vielleicht noch die Haare völlig verwuschelt, weil ich eigentlich gerade etwas überspitzt gesagt aus dem Bett gesprungen bin, dann in die Kamera gucken und da sitzt dann meinetwegen, weil das ist der Bereichsverantwortliche, keine Ahnung, was für der Personalchef für ganz Europa. Wir reden ja über HR-Startups. Mhm. Und der hat irgendwie gefühlte 12.000 Leute in seiner Verantwortung und der sitzt dann da und der nimmt dich einfach nicht ernst, Ende. Das ist so. Das kannst du jetzt mögen oder nicht. Das hat einfach damit was zu tun, dass man ja über die Zeit in den Kreisen, wo man sich bewegt, auch so eine Art Normalität für sich definiert. Ich will gar nicht sagen, ob die richtig oder falsch ist. Sind ja wieder ganz andere Diskussionen. Aber in der lebt der halt. Und normalerweise geht halt die Tür auf und dann kommt halt jemand, wie man so sagt, auf Eye-Level rein und diskutiert mit ihm. Ja. Und man muss schon mit seinem Auftreten, bin gespannt, wie du das jetzt auch dann nochmal so ein bisschen aus deiner Erfahrung sagst, schauen, dass man eben eine Ernsthaftigkeit auch ausstrahlt. Und die muss natürlich auch bei einem Start-up unbedingt vorbei sein. Weil so ein Konzern, der wird natürlich dann auch eine lange Entscheidung treffen in der Zusammenarbeit. Also da geht es um große Budgets, wenn man auf den Zeitraum guckt. Und da wird er natürlich auch gucken, wem vertraue ich und wer strahlt denn eine Seniorität aus? Und traue ich dem, der da jetzt sitzt, zu, dass der diese Lösung und so weiter überhaupt auf die Reihe kriegt? Und da können wir uns alle nicht gegen wehren. Das hat nun mal damit zu tun, wie du auftrittst und da musst 100%. Du dich drauf
einstellen. Und die Gedanken mache ich mir heute noch teilweise vor bestimmten Calls, wenn ich so in meinen Kalender schaue, okay, was steht irgendwie heute an oder was steht morgen an, wenn ich mich ein bisschen darauf vorbereite. Okay, wie ist denn am Ende das Outfit? Also so banal es klingt, ne? Oder auch bei Vor-Ort-Terminen war dann so die Frage, naja, bleibe ich jetzt bei den Startup-like weißen Sneakern oder muss ich mir dann irgendwie anderes Schuhwerk anziehen? Also solche Themen. Ich persönlich mache mir über sowas Gedanken, ehrlicherweise, weil ich das aus der anderen Brille heraus, als ich in einem Konzern gearbeitet habe, auch festgestellt habe, dass man schon auch darauf achtet. Andersrum würde ich mir manchmal wünschen, dass es eben nicht an solchen Oberflächlichkeiten irgendwie am Ende des Tages liegt, ob man jetzt irgendwie sympathisch oder unsympathisch rüberkommt. Ja. Ich weiß nicht. Das ist so eine geteilte Meinung.
Weißt du, da hat sich doch schon viel verändert.
100%.
Ja, also wenn wir mal überlegen, für mich war immer so ein Knalleffekt, als dann die ersten Bilder von den Vorstandsvorsitzenden auftauchten, die man irgendwo dann fotografierte und er geht da lässig ohne Krawatte und hat einen Rucksack so lässig über den Arm. Ne? Das war für mich so das Sinnbild von it's over. Ich habe es einfach bis zu einem bestimmten Zeitpunkt null. Also jetzt nicht Anekdoten erzählen, ja, was mir da alles begegnet ist. Aber wir können uns einfach nicht gegen etwas wehren. Und da liegt in der Anerkenntnis, dass man sich dagegen nicht richtig wehren kann, eigentlich die richtige Akzeptanz. Wir Menschen sind nun mal so, da geht die Tür auf und dann passiert was in uns. Und das nur ganz wenige Menschen sind so reflektiert, real-time sozusagen, aha, jetzt kommt da einer durch die Tür, ich muss jetzt aufpassen, dass das nicht mit mir passiert. Ah, was passiert denn? Das ist doch Quatsch. Ne? Also das kann man trainieren, aber das ist halt schwer. Da passiert was. Und so passiert es halt, wenn die Videokonferenz angeht. Und dazu gehört eben nicht nur ich selber, sondern das geht halt weiter. Machen wir den Bogen noch ein bisschen weiter. Wie ist dein Hintergrund? Hast du professionelle Ausstattung? Ja, fummelst du da an deinem Laptop rum? Ja, weil irgendwie sitzt du in der schmuddeligsten Ecke deiner Wohnung, wo hinten die, keine Ahnung was, ja, die Katze gerade noch eben die Wurst vom Teller zieht. Ja, das kannst du alles später, wenn man sich kennt, ne, und sich, sag mal, eine Ebene da ist, dann ist das vielleicht was anderes. Aber nicht, wenn du ein Sales Call machst, ja, oder hinten
steht verkochte Blumen. Finde ich auch enorm wichtig. Finde ich enorm wichtig, erlebe ich aber auch ganz häufig auf der anderen Seite, ne? Dass man in so einen Sales Call reinspringt und dann sind da plötzlich 7, 8 Personen oder man meint, dass es Personen sind, man sieht halt Namen, aber irgendwie, keine Ahnung, einen schwarzen Teams-Hintergrund, also mit Kamera aus, will ich sagen. Das ist dann auch schon etwas, wo ich manchmal denke, puh, ein Stück weit respektlos, oder? Ich weiß es nicht. Also vielleicht ein großes Wort dafür, aber schon irgendwie bist du dann da alleine, der Einzige mit Kamera an sozusagen und 7 weitere Personen alle Kamera aus. Also heute würde ich das auch ansprechen, ehrlicherweise, ganz offen und transparent. Ganz am Anfang natürlich nicht. Also da hat man dann irgendwie jeden Call auch irgendwie mitgenommen und hatte noch gar nicht so das Standing für sich selbst auch irgendwie. Ja. Heute würde ich das natürlich auch kommentieren, dass das so nicht geht. Also
es hat sich ja Gott sei Dank, du nennst mal, ja, so eine Videokonferenz-Etikette wäre mal wieder ein eigener kurzer Beitrag darüber.
Das stimmt.
Das geht natürlich nicht, Punkt. Na, wenn man jetzt nochmal, aber eben auch wie du sagst, da guckst du 6, 7 Leuten ins Gesicht. Das sollte auch nochmal klar sein, dass im Enterprise-Geschäft hast du halt, wenn es hochkommt, locker mal mit 10 bis 15, vielleicht sogar 20 unterschiedliche Touchpoints und echt unterschiedliche Personen. Wie du sagst, du gehst in die Videokonferenz, rennst rein und denkst, bei mir in der Einladung stand nur der Herr Perlitz und dann geht das Ding an und dann
überrascht.
Dann sitzt du in so einer Videokonferenz-Meeting-Raum, den die ja haben, ne? Plötzlich 6 Leute, ja. Und du denkst, was ist denn das jetzt hier? Also das ist auch wichtig nochmal, dass man weiß, ganz viel Beteiligte und da ganz wichtig Rollenklärung. Ja, also wer hat da welche Rolle und warum sitzen jetzt die 6 da? Richtig. So muss ich mir auch aufschreiben, Denn wenn das jetzt zum Beispiel so passiert, weil die Einladende war die Assistent vom Bereichsleiter, ne, die hat die Videokonferenz aufgesetzt, außer war es ja Meetingraum Casablanca, ja, und dann geht Meetingraum Casablanca auf und dann sitzen da 6 Leute, ja.
100%, genau, die Themen kenne ich auch. Aber ja, da muss man, das hat man am Anfang auch so mitgemacht, sage ich mal. Heute würden wir es auch schon ganz anders strukturieren. Also wir lassen uns da eher nicht überraschen, wer da in einem Meetingraum sitzt, sondern sind schon im Vorfeld darüber im Klaren, okay, worum geht's in diesem Call, was ist das gemeinsame Ziel, und das versuchen wir tatsächlich auch schon vor den Termin.
Und wer teilnimmt.
Und wer teilnimmt, genau,
das versuchen wir schon vor den Termin. Und idealerweise auch hier der wirklich... Der wichtige Tipp, wenn du das dann feststellst, ne, also Herr Perlitz, Mensch, wir haben ja Videokonferenz, ne, das ist unsere Agenda, ist klar, wer nimmt denn von Ihrer Seite teil, und dann schicke ich Ihnen einfach nur, oder das kommt ja hinzu, du interagierst ja ganz häufig dann auch noch mit den Assistenten.
Absolut. Ne?
Das heißt, dann sagen, ja, danke Frau so-und-so, ne, oder Herr so-und-so, da sind 6 Leute bei, wer sind die? Dann musst du wieder deine LinkedIn-Maschine anwerfen, aber bitte können Sie mir kurz sagen, in welchem Zusammenhang Sie da sind. Du musst es ja einordnen können. Ne? Da hebt da einer die Hand und fängt was an zu babbeln, und du weißt hinterher überhaupt nicht, wer war das nochmal, wer ist
richtig.
Es? Du musst ja wissen, das ist der Data-Security-Mann oder nicht. Und ganz wichtig auch, weil du kannst sicher sein, umso mehr Leute ein Konzern auffährt, umso wichtiger und relevanter ist das Thema. Du kannst davon ausgehen, ne, wenn die ersten 5 Meetings immer nur mit einer Person stattfinden, in Konzernen oder eben Enterprise, dass da noch nicht die Hürde übersprungen ist, da haben wir jetzt so richtig Interesse dran. Mhm. Ja, weil keiner im Konzern kommt aus der Deckung, innerhalb des Konzerns irgendwie einen Haufen Leute zu involvieren, wenn es nicht eine Ernsthaftigkeit hat. Denn es geht auch immer um Gesichtswahren und Gesichtsverlieren im Konzern. Das heißt, umso mehr Leute und Fachbereiche du einbindest, umso höher die Ernsthaftigkeit, wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Es sichert nicht, dass es das Ergebnis bekommt, aber umso höher die Ernsthaftigkeit. Denn niemand will dann zu hören kriegen, schau mal, der Perl ist das 6. Projekt, wo ich drin war, ist nie was draus geworden.
Absolut.
Na? Und deshalb ist es wichtig, da immer auch zu gucken, wie ab dem Punkt, wo sich sozusagen die Teilnehmerzahl vergrößert und angrenzende Bereiche reinkommen, steigt die Ernsthaftigkeit wirklich. Sonst würden sie es nicht tun. Dann bügeln sie dich nach dem 2., 3. Meeting ab.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Tolle Insights. Danke, Thomas. Ich würde ganz gerne noch in ein Thema mit dir reinspringen. Und zwar, also man könnte jetzt da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was mich noch interessieren würde. Gibt es aus deiner Sicht Momente, wo du einem Startup empfehlen würdest, von dem Projekt abzusehen, das Projekt vielleicht auch sogar abzubrechen? Also gibt es da irgendwelche Trigger oder Red Flags, wo du sagst, okay, darauf sollte man als Startup achten, lieber Finger davon lassen und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, oder vielleicht matcht es auch einfach nicht? Also gibt es da irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben kannst?
Also es gibt schon so einen Spruch, muss man sich aber auch so reinfühlen, sag ich mal. Am Anfang ist das nicht so einfach. Wenn du dich nicht wirklich wohlfühlst, also wenn du echte Störgefühle hast, ne, jetzt überspitze ich ein bisschen, du schläfst dann schlecht und oh mein Gott, wenn sich etwas anfühlt wie ein zäher Kaugummi, ja, und du merkst, das kommt überhaupt nicht richtig voran. Oder das sind doch immer dieselben Fragen, die halten keine Termine und solche Dinge. Dann würde ich mir sowas ernsthaft überlegen. Manchmal gibt es ja wirkliche Gründe. Tut mir leid, ne, wir waren krank und so. Also natürlich, die Gründe muss man kennen, aber es gibt halt Konzerne, die A, auch Know-how abfressen. Ja? Das heißt, die ziehen dich eine ganze Zeit lang in so einen Prozess mit, weil sie einfach das Know-how von dir wollen und gar nicht an der Zusammenarbeit interessiert sind. Alles erlebt, ne, weil sie dann sagen, wir sind groß genug, machen wir selber.
Ja.
Ja, und du freust dich dann gefühlt 2 Jahre später, siehst du dann plötzlich, dass da richtig was abgeht in der Company, und du sagst, ja, schönen Dank, das war, da haben wir sie aufgeschlaut. Also unbedingt aufpassen. Und natürlich muss man mit seinen Ressourcen umgehen. Und wenn das die Komplexitäten und die Anforderungen so gigantisch werden, dass man sozusagen gefühlt die nächsten Vierteljahr nur diesen einen Kunden beackert und sich ansonsten um nichts mehr kümmern kann, dann hör auch auf damit. Das bringt dich um. Beziehungsweise, und da wieder zurück auch vom Eingang, dieses Netzwerk ist halt so verdammt wichtig. Na, jetzt will ich nicht in das Thema Clever Finance Round, na, also nicht blind nur Money, 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 ne, sondern eben gucken, dass sich möglichst Investoren um mich schare, die halt bestimmte Dinge abdecken können und die auch bereit sind, dann eben mal Know-how zu geben, mit einzuspringen oder zum Beispiel auch zu sagen, wow, das ist, glaube ich, clever. Den Investor nehme ich jetzt mal in den Call mit dem Enterprise mit rein. Ja, dass ich sage, hier, schauen Sie mal, na, hier, das ist der, die VX der und so weiter, die war hier, keine Ahnung was, ja, europäische Personalchefin für HR-IT-Systeme und hat ganz viele implementiert und die haben wir hier bei uns im Beirat oder in unserem Netzwerk. Dann hilft sowas natürlich, weil es Vertrauen auf eine ganz andere Ebene hebt bei so einem Enterprise. Wow, die VX. Vielleicht hat die noch einen Namen, man kennt die. Dann kriegst du sofort einen Vertrauensbooster. Und hier eben auch die Empfehlung eigentlich, jetzt springen wir kurz zur Seite, ne? Pitch Deck, oder auch zu sagen, nee, neben dem, dass wir Investorennetzwerk haben, wir haben auch so ein Expertnetzwerk. Da gibt es genug Leute, die sagen, ich unterstütze euch ein bisschen, dass man das auch clever einsetzt, auch auf Webpages und solche Sachen oder eben bei Sales Decks. Na, das ist der Project Advisor oder das ist der XY-Expert, na, der hier mit Know-how während des ganzen Sales-Prozesses uns zur Verfügung steht. Super Ding ist immer bei Enterprise Booster.
Da muss ich auch Props an dich geben, wie man so schön sagt. Das habe ich auch bei dir mir abgeguckt, beziehungsweise dieses Learning habe ich von dir mitgenommen. Und habe das dann auch mal umgesetzt auf einer Slide und habe das dann auch so gepitcht und habe die Folie auch wirken lassen. Und ich hatte das Gefühl, das kommt wirklich richtig gut an. Also das heißt, ja. Diesen Tipp habe ich schon sehr gerne mitgenommen und umgesetzt. Und das war wirklich genauso, wie du es beschreibst.
Ja. Und das empfiehlt sich halt, weil wir vorhin eben auch zu den unterschiedlichen Touchpoints ja zum Enterprise gekommen sind, nur von IT, Data Security, dann kommt das und das. Da sich zu überlegen, kann ich da ein cleveres Netzwerk auch kundenspezifisch vielleicht aufbauen? Und manchmal ist es völlig ausreichend, dass der da drauf ist. Also die tatsächlichen Touchpoints sind manchmal gar mit der Person, sind gar nicht sozusagen jetzt wöchentlich da 3 Stunden, ne, sondern marginal. Aber allein zu sagen, okay, die haben es verstanden. Die wissen, was sie tun. Die haben ein tolles Produkt. Die wissen aber auch, wie so ein Projekt läuft und was notwendig ist. Und die haben dafür gesorgt, dass sie sozusagen für den Fall der Fälle oder wenn es eben notwendig ist, auch hier sozusagen ein Know-how auf ein Know-how Zugriff haben, was sie, weil sie Startups sind, einfach gar nicht aufbauen können.
Absolut. So, was in Anbetracht der Zeit, immer blöde Einleitung für einen Satz, aber trotzdem, wir quatschen schon ein bisschen, was auch cool ist und auf jeden Fall. Ich glaube, an der Stelle brauchen wir auch schon wieder einen zweiten Termin, um da nochmal anzudocken. Aber eine Frage würde mich noch brennend interessieren, denn wir haben jetzt hier verschiedene Insights für andere Startups aus meiner Sicht. Die hast du rausgehauen. Damit kann man echt gut was anfangen. Was würdest du denn vielleicht auch Konzernen empfehlen, damit am Ende so, weiß nicht, Innovationen nicht an irgendwelchen Prozessen scheitern? Das ist ja auch häufig ein Thema, ne?
Ja.
Irgendwie das da gefühlt nichts vorangeht, irgendwie, das merken wir ganz häufig, dass unsere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gerne würden, aber irgendwie durch diese ganzen Prozesse gehemmt sind oder selbst schon wissen, oh jo, das wird jetzt irgendwie ein Projekt, das dauert hier ein paar Monate, /Jahre. Gibt es irgendwas, was sich irgendwie strukturell ändern muss in Konzernen, wo du sagen würdest, das ist ein guter Tipp?
Ein ganz großes Thema und im Augenblick bin ich da selber so ein bisschen an einem Punkt, wo ich so nach unten gucke, ne, und sage, hey, wo sind wir da hingekommen? Was meine ich damit? Ganz viele Dinge sind heute in so feste Prozesse, in so feste Systeme auch gegossen, dass du da nicht mehr drum rumkommst. Ne? Etwas übertrieben gesagt, das kennt ihr sicher auch, wenn ihr dann mal an dem Punkt seid, ihr habt gewonnen und ihr macht die Flasche auf, und am nächsten Tag startet das Onboarding als Lieferant. Und die nächste Herausforderung für 3 Monate steht auf der Uhr.
So ist es.
Weil du mit 348 Datenfeldern konfrontiert wirst. Ja. Wo du sagst, oh mein Gott. So. Und dann machst du in einem dieser 328 Datenfelder irgendwie das Komma an der falschen Stelle. Ja. Und deshalb bekommst du nie dein Geld. Und das ist halt irre. Und da muss man wirklich sagen, schmeiß bitte diesen Irrsinn irgendwann wieder über Bord. Denn einmal administrieren sich da halt Konzerne selber tot, ja, weil die ja den Fehler nicht finden, ist das Nächste, ne? Ist ja alles zu aufwendig geworden. Ich freue mich aber immer wieder, das gibt es natürlich auch, wo dann der ein oder andere Konzern immer noch in der Lage ist, einen kleinen Bypass zu machen und sagt, das ist ja total unsinnig für euch, ne? Machen wir mal so. Erlebe ich.
Wird immer seltener, oder? Also,
ja, weil die nicht können. Weißt du, die sitzen auch nur vor so einer Maschine und die Maschine sagt ihnen, no payout.
Ja, mach mal so. Ja.
So, und dann sitzt du da vor 348 Datenfelder und musst wissen, warum. Ne? Und dann deswegen, das ist halt, wir fangen uns, jetzt ist ein Riesenthema, wir fangen uns gerade selber und machen uns verrückt und tot und verbrennen Gelder ohne Ende. Durch so knallhart definierte, feste Prozesse, die kein Auskommen mehr zulassen, dass manchmal eben Erfolg fast schon nicht mehr möglich ist oder die eigentlich gedachte Marge sich so verdünnisiert, weil die nachgelagerten Prozesse halt alles wegfressen.
Absolut.
Und da wünsche ich mir natürlich, aber das ist jetzt eigentlich sozusagen ein Schlusswort der großen Nummer, das bezieht sich eigentlich auf alles, ja, dass wir wieder mehr zu der Möglichkeit kommen, eben schnell und flexibel was zu tun. Und das passiert immer mal wieder, aber die ganzen Systeme zwingen halt leider häufig in andere Wege.
Also einfach mal Startup-like agieren.
Das sowieso.
Okay, das nehmen wir mit. Vielen lieben Dank, Thomas. Das war wirklich erhellend an vielen Stellen. Ich habe viel mitgenommen, fand ich super spannend und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen.
Immer wieder gern.
Also. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne.
Bis bald.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.